Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch Folge 66. Legen wir los. Blick auf die Preise, der klassische Einstieg. Und zwar ging es diesmal wieder nach oben. Ansonsten hatten wir ja die letzten Folgen eigentlich tendenziell immer niedrigere Preise in den Terminmärkten gesehen. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir beim Strom wieder bei 84 Euro pro Megawattstunde für das Jahr 2025. Letztes Mal lagen wir bei 74 Euro die Megawattstunde. Bei Gas bei 33 Euro pro Megawattstunde, letztes Mal 30 Euro pro Megawattstunde. Und auch beim CO2 ging es jetzt mal wieder nach oben, 65 Euro pro Tonne statt 59 Euro pro Tonne. Hier vielleicht noch der kurze Hinweis, das sind die Preise vom 26.03., der Tag, an dem wir aufnehmen.
Sehr schön. Die erste Nachricht kommt vom Umweltbundesamt. Es wurden die Emissionsstatistiken für das Jahr 2023 veröffentlicht und sie kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie auch die Hochrechnungen zu Beginn des Jahres. Die Klimaziele in Deutschland werden erreicht und ja, die Einsparungen sind deutlich. Gegenüber dem Jahr 2022 haben wir im Jahr 2023 10% weniger CO2 ausgestoßen. Hauptgründe sind, dass der erneuerbare Energieanteil im Strommix deutlich gestiegen ist und somit auch fossile Energieerzeugung deutlich zurückgegangen ist. Gleichzeitig ist die Energienachfrage gesunken, auch durch einen Produktionsrückgang in der Industrie und in den Haushalten bedingt.
Genau, dazu kamen natürlich noch die günstigen Bedingungen vom Winter. Da können wir uns ja alle noch dran erinnern, dass wir gut durch den letzten Winter gekommen sind. Nicht nur, weil die Gasspeicher voll waren, sondern weil wir auch einen milden Winter hatten. Das wirkt sich ja immer dann direkt aus. Ja, genau, Industrie hast du schon gesagt. Das ist ja jetzt erstmal leider vor allen Dingen auf die Produktionsrückgänge zu sehen und nicht durch ambitionierten Klimaschutz. Ansonsten ja, war es ja auf jeden Fall bei dem EE. Ausbau ja ein Rekordjahr, haben wir ja auch schon thematisiert. 14 Gigawatt PV kam allein über das Jahr hinzu, die sich natürlich auch dieses Jahr erst so richtig dann entfalten in der Bilanz, weil die ja teilweise dann auch erst im Herbst dazu kamen, wo dann gar nicht mehr so ein hoher PV-Anteil im Strommix zu sehen ist.
Der Verkehr dagegen verfehlt krass seine Ziele. 146 Millionen Tonnen waren es 2023 und laut dem Klimaschutzgesetz hätten es 133 Millionen Tonnen sein sollen. Also liegen wir hier 14 Millionen Tonnen daneben. Genau, und der Gebäudesektor, du hast gesagt, es war ein milder Winter, der konnte seine CO2-Emissionen auch reduzieren. Gleichzeitig ist auch der Einbau der Wärmepumpen vorangeschritten, hat sicherlich auch seinen Beitrag geleistet, aber hauptsächlich hier die günstigen Witterungsbedingungen. Er verfehlt knapp das Ziel. Ich glaube, es war eine gute Million Tonne, die man hier daneben gelegen ist.
Genau, also das sind weiterhin unsere beiden Sorgenkinder, wie man mal sagt, Verkehr und Gebäude. Wenn wir auf die CO2-Emissionen hinschauen und du hast genannt, Wärmepumpen wurden eingebaut. Andererseits war es auch letztes Jahr ein Rekordjahr, was den Einbau von Gasthermen anbetrifft. Da haben ja viele nochmal schnell investiert, bevor das Gebäudeenergiegesetz seine volle Wirkung entfaltet.
Das ist der Blick zurück ins Jahr 2023. Gleichzeitig hat das Uber die Ergebnisse des Projektionsberichts 2024 veröffentlicht. Das ist eine Studie, die bis in das Jahr 2030 blickt und projiziert, wie sich die THG-Pfade entwickeln unter den gegebenen politischen Instrumenten, die aktuell beschlossen sind. Und zum ersten Mal sieht das ganz gut aus. Im Szenario ergibt sich ein Einsparpfad von 64% im Jahr 2030 gegenüber 1990. Und das Klimaschutzgesetz sieht eine Reduktion von 65% vor. Also es fehlt hier 1%, das ist in greifbarer Nähe.
Genau, und da kann man auch wieder in die einzelnen Sektoren reinschauen und dort auch keine große Überraschung, dass hier die Beiträge der verschiedenen Sektoren sehr unterschiedlich sind. Denn die Erreichung der Klimaschutzziele, die jetzt scheinbar greifbar ist, wird vorrangig tatsächlich über die Energiewirtschaft getragen, hier insbesondere durch den starken Ausbau der erneuerbaren Energien. Und positiv ist hier allerdings auch die Industrie zu nennen, also nicht nur durch den Produktionsrückgang, sondern durch die Transformationsmaßnahmen, die dort ergriffen werden. Ja, Landwirtschaft auch positiven Beitrag oder Übererfüllung, wenn man so will. Und ja, unsere beiden Sorgenkinder fallen wieder auf. Die liegen in dieser schönen Darstellung vom Umweltbundesamt dann im roten Bereich und dort insbesondere der Verkehr erreicht hier deutlich zu wenig Einsparung in dieser Projektion bis 2030.
Ganz genau. In der Industrie sind es ja auch vor allem die Klimaschutzverträge, die hier einen deutlichen Beitrag leisten sollen, die jetzt auch vor kurzem gestartet haben und die erste Auktion gerade läuft.
Genau. Damit sprichst du einen wichtigen Punkt an, dass letztendlich hier diese Einsparungen antizipiert werden, wenn die beschlossenen Maßnahmen oder sozusagen Pfade, die dort sozusagen hinterlegt sind, auch voll so eintreten. Also wenn beispielsweise der erneuerbaren Energienausbau auch wirklich so stattfindet wie im EEG vorgesehen. Da haben wir ja letztes Jahr gesehen, bei PV lief es sehr, sehr gut. 14 Gigawatt Zubau allein im Jahr 2023. Bei der Windkraft haben wir es verfehlt. Da ist es natürlich dann spannend, kriegen wir das über die nächsten Jahre tatsächlich so hin, wie es im EEG hinterlegt ist, beziehungsweise das, was du gerade erwähnt hast, werden die Klimaschutzverträge tatsächlich so nachgefragt und dann auch tatsächlich umgesetzt, wie jetzt sozusagen hier in dieser Projektion antizipiert wird.
Ja, 2023 haben wir die Ziele bei PV erreicht, bei Wind nicht. Es waren 15 Gigawatt, die wir zugebaut haben. Wie schaut es international aus? Wenn wir nach China schauen, wird ja oft als Vergleich hergenommen von den Extremen. Und wenn wir da hingucken, ist es auch wirklich extrem.
Genau. Allein in 2024 hat China 215 Gigawatt PV und 62 Gigawatt Wind zugebaut. 215 Gigawatt, das ist ungefähr der Wert, den wir in Summe im gesamten Ausbau bis 2030 erreichen wollen. Bisschen mehr, aber ungefähr die Größenordnung. Und das führt dazu, dass dieses krasse Tempo in China es wahrscheinlich so ist, dass das in 2020 formulierte Ziel für China bereits im Jahr 2024 erreicht wird. Dieses Ziel ist in Summe aus Wind und PV 1200 Gigawatt installierte Leistung zu haben. Und genau, wenn das Tempo so aufrechterhalten wird, wie gesagt, wird es Ende des Jahres erreicht, 1200 Gigawatt PV und Windkraft in China.
Warte, Sie haben sich das für 2030 vorgenommen und erreichen es nächstes Jahr.
Genau, Ende des Jahres ist in dieser Projektion, die wir gefunden haben, das sozusagen. Und das liegt daran, dass eben so extrem ausgebaut wurde im letzten Jahr. Und da in dieser Projektion wird einfach mal unterstellt, dass dies Jahr genauso stark ausgebaut wird wie letztes Jahr. In den letzten Jahren wurde ja eigentlich immer mehr ausgebaut als im Jahr davor. Das heißt, ganz so ambitioniert ist die Schätzung gar nicht. Ja.
Okay, ja, da geht's voran. Eine Nachricht im selben Themenfeld, wieder in Deutschland. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger stellt die Produktion in Sachsen ab April ein.
Genau, war auch schon Thema bei uns im Podcast. Hier ging es ja darum, dass in der Diskussion war, inwiefern man letztendlich europäische Produktion fördert, um hier sozusagen eine gewisse Resilienz zu haben, um nicht vollkommen abhängig zu sein von asiatischen Produzenten oder zumindest außereuropäischen Produzenten und das zu fördern. Da gab es eben diese Diskussion mit dem Resilienzbonus, der letztendlich diese europäische Produktion, die heimische Produktion begünstigt mit einem Bonus. Da konnte man sich in Deutschland bislang nicht drauf einigen, weiterhin unklar. Aber Meyer Burger hatte dann klare Deadline gesagt, hat gesagt, wenn es hier entsprechend keine klare Förderung gibt, kein Commitment von der Politik, dann werden sie die Produktion in Sachsen schließen. Und das passiert jetzt dann wohl nächste Woche.
Genau, Politik hat nicht reagiert, beziehungsweise nicht schnell genug für das Unternehmen. Und die Produktion von den Photovoltaik-Panels wird dann auslaufen. Ja, sie haben zwei alternative Standorte gefunden in den USA. in den Staaten Arizona und Colorado sollen noch 2024 zwei Werke öffnen und die Produktion aufnehmen.
Ja, beeindruckend, wie schnell das scheinbar geht, da eine neue Fabrik hochzufahren in dem Bereich. Und ja, was ist da der Hintergrund? Natürlich auch die günstigen Bedingungen für den Inflation Reduction Act, was hier die aus amerikanischer Sicht heimische Produktion entsprechend anreizt mit den entsprechenden Tax Credits. Und ja, und auch natürlich, wer in den USA dann verkaufen will, ich glaube, da gibt es ja jetzt auch entsprechend diese Importbeschränkungen aus China. Und in China gab es dadurch ja natürlich auch diese hohe Überproduktion in dem Sinne, dass sie das nicht mehr zum Beispiel in den USA verkaufen wollen, was dazu geführt hat, dass dann große Mengen auf den europäischen Markt geworfen wurde, wo ja dann dieser Dumping-Vorwurf herkam. Also inzwischen, genau, wird dieser Dumping-Tatbestand jetzt auch nicht nur aus europäischer Sicht so formuliert, sondern scheinbar auch in asiatische Quellen. Also es ist scheinbar wirklich Dumping gewesen unter Produktionskosten, deswegen Dumping. Hat vielleicht aber auch dazu geführt, dass wir letztes Jahr diesen krassen Ausbau in Deutschland hatten und letztendlich hier dieser Ausbau auch günstiger geworden ist, weil eben diese Module im letzten Jahr so preisgünstig zu haben waren, aber natürlich heimische Produktion dann nicht wirklich wettbewerbsfähig ist.
Gehen wir zur nächsten Nachricht. Der Bundestag hat eine Novelle der 37. Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes verabschiedet. Kurz gesagt, oder man nennt sie auch BIMSCHV. Grundsätzlich regelt sie die Emissionen. Das sind Störfaktoren, die auf den Menschen einwirken. Also wie laut Maschinen sind oder welche Luftverunreinigungen sie verursachen, welche Erschütterungen durch eine Maschine erzeugt wird. Das muss man sich abnehmen lassen und das regelt die Verordnung und das dazugehörige Gesetz.
Was ist dann der Unterschied zu den Emissionen? Also, dass man das nochmal kurz klarstellt, Emissionen.
Genau, Emissionen sind Störfaktoren, die vom Menschen ausgehen. Und Emissionen sind Störfaktoren, die auf den Menschen einwirken.
Also kann das eine und dasselbe kann sowohl eine Emission wie eine Emission sein.
Ja, aber nicht nur das. Die Bundesregierung setzt in dieser Verordnung auch die EU-Vorgaben um, die für die synthetischen Kraftstoffe RNFBOs gelten sollen. RNFBOs, das sind diese Renewable Fuels of Non-Biological Origin. Genau, und das sind erneuerbare Kraftstoffe, die beispielsweise dann auch in der THG-Quote angerechnet werden können. Nicht nur einfach, sondern doppelt. Deswegen hat das hier eine recht essentielle Rolle und Auswirkungen auf die Inverkehrbringer von Kraftstoffen.
Dann schauen wir nochmal ins Ausland über den großen Teich hinaus und zwar war Habeck in Kanada und warum ist das eine energiewirtschaftliche Nachricht? Dort wurde vereinbart, dass Kanada sich an dem Fördermechanismus H2Global beteiligen möchte. Auch das war ja schon öfter bei uns Thema. Wir haben ja dazu auch eine nachgehakte Folge mit Kirsten Westphal, für den das interessant ist, was da genau hintersteckt. Und es ist letztendlich in Deutschland entwickeltes Förderinstrument, wird aber jetzt eben ja, durch mehrere Länder unterstützt, unter anderem Australien und Niederlande.
Richtig, ist ein Konzept, das in Deutschland entstanden ist und auch Deutschland hat es als erstes politisch mit umgesetzt. Mittlerweile gibt es das auch auf der europäischen Ebene. Die Hydrogen Bank, so heißt es dort. Es hat eine leicht andere Förderlogik, aber genau, all diese Instrumente oder diese beiden Instrumente haben eben zur Idee, dass sie die Lücke zwischen den Erzeugungskosten und den Preis, den eben dann der Verbraucher bereit ist zu zahlen, schließt.
Genau, und ja, diesen Wasserstoff und deren Derivate brauchen wir zur Dekarbonisierung. Und es gibt ja hier auch Verteilnetzbetreiber, die entsprechend mit Wasserstoff planen, die Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff. Und das hat tatsächlich ja dann direkte Konsequenzen auch ja, für die Hauseigentümer. Denn es ist so, dass wenn diese Verteilnetzbetreiber hier einen entsprechenden verbindlichen Fahrplan veröffentlichen, wann sie ihre Gasleitung auf Wasserstoff umstellen, hier den Hauseigentümern ermöglicht wird, erstmal weiterhin eine Gastherme zu nutzen und sozusagen entsprechend nicht das 65%-Kriterium aus dem Gebäudeenergiegesetz zu erfüllen, weil ja perspektivisch damit klar ist, dass sie ihre Gastherme dann mit Wasserstoff betreiben.
Okay, wie ist mit der Prozess? Also ich als Hauseigentümer möchte jetzt bei einer Gastherme bleiben, möchte mit Wasserstoff heizen, dann muss ich auf einen Fahrplan des Gasverteilnetzbetreibers warten, damit ich die auch einbauen kann, weil ich dann auch erst sicher wissen kann, dass Wasserstoff kommen wird.
Genau, also sobald das in meiner Region greift, das Gebäudeenergiegesetz, sozusagen die verbindlichen Planungen vorliegen von auch der kommunalen Wärmeplanung, dann kann ich weiterhin auf Erdgas setzen, wenn ich weiß oder davon ausgehe, Gasverteilnetzbetreiber liefert Wasserstoff. Und damit das Ganze eben nicht nur einfach eine Ankündigung ist, muss eben hier dieser verbindliche Plan her, dieser Fahrplan. Und da muss es natürlich Regeln geben, welchen Kriterien das Ganze genügen muss. Das Ganze muss genehmigt werden. Und wie dieser Prozess aussieht, wie das Format ist etc., das wird die Bundesnetzagentur bis Ende diesen Jahres festlegen und das will sie eben im Prozess gemeinsam machen und deswegen ist jetzt frisch die Konsultation dazu gestartet.
Dann schwenken wir vom Wasserstoff- bzw. Gasnetz rüber zum Stromnetz. Transnet BW beginnt mit dem Bau von Netzboostern in Baden-Württemberg.
Genau, worum geht's da nochmal? Das ist letztendlich ein neues Netzmittel und dieser Speicher soll eben nicht marktlich eingesetzt werden im Sinne von, es gibt Überschüsse, ich speichere ein, es gibt irgendwo Mangelsituationen, dann speichere ich wieder aus, sondern wenn es sozusagen zu Engpässen kommt, also nicht präventiv, sondern wenn es sozusagen kritische Situationen auftreten, dann kann hier entsprechend dieser Netzbooster, diese Großbatterie dafür eingesetzt werden, das Netz zu stabilisieren und unterstützt damit das N-1-Prinzip. Das heißt, die anderen Übertragungsnetzleitungen können in der Planung stärker ausgelastet werden, weil im Fall einer Störung, wofür ich sonst ja noch eine Leitung oder freie Kapazitäten vorhalten muss, ich ja dann noch diesen Netzbooster einsetzen kann.
Das heißt, aktuell werden Übertragungsleitungen gar nicht voll ausgelastet. Die fahren immer so auf, weiß ich nicht, 80-90%, um im Störfall dann eine ausfallende Leitung ersetzen zu können. Wenn sie dann auf 100% gehen, sie können quasi N-1 ein ausfallendes Element des Netzes kompensieren.
Richtig, genau. Im Mittel ist es deutlich niedriger als diese eben genannten Prozentzahlen. Also, aber letztendlich ist die Netzplanung immer so ausgelegt, dass ich hier eben auch im Falle eines Unfalls, was auch immer, weiterhin Versorgungssicherheit gewährleistet habe.
Gut, dann kommen wir zur letzten Nachricht. Ja, es schließt sich der Bogen zur geschlossenen Photovoltaikfabrik in Sachsen. In Schleswig-Holstein beginnt der Bau einer neuen Batteriefabrik. Es wird eine Gigafactory gebaut, die zukünftig circa 1 Million Batterien pro Jahr produzieren soll. Das soll Abhängigkeiten von China reduzieren.
Genau, das Ganze wurde mit hoher politischer Prominenz eröffnet. Glaubt, der Bundeskanzler war da und der Wirtschaftsminister auch, ne? Genau, also ich schaue hier gerade nochmal aufs Foto. Ja, doch, sind sie gut zu erkennen. Gut, schließen wir ab mit unseren Lesetipps. Und zwar alle, die sich mit dem Thema Carbon Management beschäftigen, gab es eine Veröffentlichung mit dem schönen Titel Carbon Capture and Storage Ladder, also Ladder wie Leiter, Assessing the Climate Value of CCS Application in Europe. Kurzes, knackiges Dokument, 19 Seiten und ich denke, das Spannende, was dann auch wahrscheinlich häufig genutzt wird. Die Autoren haben mit Hinweis auf die entsprechende Liebreich-Darstellung im Bereich Wasserstoff, wo wird sicherlich ziemlich sicher, weil nicht anders möglich, CCS eingesetzt und wo wird es wahrscheinlich ziemlich sicher auch in vielen Jahren erstmal nicht eingesetzt.
Der zweite Lesetipp kommt aus dem Hause BMWK. Das Bundeskabinett hat dieses Strategiepapier vom BMWK die Woche verabschiedet und es geht um die Energiewende und den Klimaschutz, Herausforderungen und Wege der Transformation. Ein allgemeines Papier, das mal die komplette Transformation nochmal umrahmt.
Abschließend tun wir das Ganze hier mit einer Meldung, und zwar, dass das Europäische Parlament der Neuauflage der EU-Gebäuderichtlinie auch zugestimmt hat. Wir hatten bereits berichtet über die eigentlichen Inhalte. Es taucht jetzt in den Lesetipps auf, weil in dem Zusammenhang hier auch von der EU eine sehr schöne Infografik veröffentlicht wurde, die wir in den Shownotes verlinkt haben, was genau dort gefordert wird über die nächsten Jahre. Haben wir was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.